Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen AMORG-Podcast-Serie RC-Persönlichkeiten. Wie in unserem Podcast Rosenkreuzer Persönlichkeiten vom 21.10.2025 angekündigt, haben wir uns entschieden, zukünftig Frauen und Männer vorzustellen, die entweder eindeutig mit der rosenkreuzerischen Tradition seit der Veröffentlichung der Fama Fraternitatis im Jahr 1614 bis heute in Verbindung gebracht werden können oder die dem Orden inhaltlich durch ihre Ämter, ihre Aussagen, ihre Veröffentlichungen oder ihre Kontakte nahestanden. Hierzu gehört zum Beispiel auch eine Person, die in regem persönlichem und schriftlichem Austausch mit einer der Schlüsselfiguren der frühen Rosenkreuzerbewegung stand. Prinzessin Antonia von Württemberg, Initiatorin und Stifterin der kabbalistischen Lehrtafel in Bad Teinach im Schwarzwald. Prinzessin wer, werden Sie vielleicht fragen? Das habe ich noch nie gehört. Und kabbalistische Lehrtafel, was soll das denn sein? Das sind gute Gründe, um reinzuhören. Freuen Sie sich also auf ein fiktives Gespräch mit Prinzessin Antonia von Württemberg, die im 17. Jahrhundert lebte.
Prinzessin Antonia von Württemberg wurde im Jahr 1613 in Stuttgart als Tochter von Herzog Johann Friedrich von Württemberg und Herzogin Barbara Sophia von Brandenburg geboren und verstarb im Jahr 1679. Sie wird als gläubige evangelische Christin beschrieben, als bescheiden, mitfühlend, freigebig, die Kunst liebend und sehr gebildet. Ihre wohlbehütete Kindheit endete abrupt im Jahr 1618 mit dem Beginn des entsetzlichen Dreißigjährigen Krieges, in dem die seit Jahren schwelenden Religionskriege mündeten. Die ausgehende Renaissance, der aufkeimende Humanismus und die zunehmende Trennung von Religion und sich neu entwickelnder Naturwissenschaft begann. Gesellschaftlich war man von der Gleichstellung der Frau noch weit entfernt. Prinzessin Antonia blieb unverheiratet. In diesen unruhigen Zeiten hat Prinzessin Antonia von Württemberg ein auf der Welt einzigartiges Werk geschaffen, vor dem wir jetzt gemeinsam stehen. Die kabbalistische Lehrtafel in der Dreifaltigkeitskirche zu Bad Teinach im Schwarzwald. Lassen Sie uns zunächst einmal dieses außergewöhnliche Werk, die kabbalistische Lehrtafel, betrachten und auf uns wirken. Wir sehen eine Lehrtafel als Flügelaltar gestaltet, die von sogenanntem barockem Knorpelwerk, also einem dekorativen Ornament mit verschlungenen Elementen, sowie einem großen Tetragramm umrahmt wird, einer vierbuchstabigen hebräischen Bezeichnung Gottes, Yod-Heh-Waf-Heh. Der Rahmen zeigt unten die hebräische Titulatur, Rangbezeichnung der Prinzessin und oben einen Vers aus Psalm 37, 4. Habe deine Lust an dem Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünschet. Bei geschlossenen Flügeln erscheinen außen 94 Frauenfiguren aus der Bibel, die Christus, gekleidet in einem Purpurmantel, entgegenziehen. Vor ihm kniet die Prinzessin Antonia, um Krone und Siegespalme zu empfangen, als Zeichen der Siegeskrönung und als Zeichen der Hochzeit der Sulamit aus dem Hohenlied der Liebe mit dem himmlischen Bräutigam. Auf der zentralen Innentafel sehen wir eine Frauengestalt, sicherlich Antonia selbst, die mit dem Rücken zum Betrachter am Eingang eines von einer Rosenhecke umgebenen runden Gartens steht, begleitet von einem Lamm an ihrer linken Seite, die linke Hand auf einen Anker stützend, in dem ein Kreuz eingearbeitet ist, und in der rechten Hand ein Herz haltend, aus dem eine Flamme bricht. Im Zentrum des runden Gartens befindet sich Christus, erhaben auf einem Fels stehend mit Dornenkrone und Kreuz. Aus seiner seitlichen Wunde strömt Blut und Wasser in einen Teich, der sich wiederum in vier Hauptachsen ergießt, was die Symbolik als Garten Eden verdeutlicht. Um Christus herum sind, wie die Zahlen auf einem Ziffernblatt, die 12 Söhne Jakobs angeordnet, denen jeweils ein Tierkreiszeichen, ein Edelstein, ein Baum und ein Tier zugeordnet sind. Im Hintergrund erhebt sich der Tempel Salomos, dessen Architektur und Figuren die biblische Heilsgeschichte illustrieren. Über der Kuppel schwebt wie eine Signatur die sogenannte Emblempictura der Prinzessin, eine sinnbildliche Kombination aus Bild und Text, umgeben von einer Krone, den 24 Ältesten aus der Offenbarung des Neuen Testaments der Bibel und viele musizierende Kinderengel. Das gesamte Bild ist vertikal gegliedert durch die 10 Sephirot, den sogenannten 10 Emanationen Gottes, wie wir sie aus dem kabbalistischen Lebensbaum kennen. Diese Sephirot sind hier durch Christus und 9 Frauengestalten symbolisiert. Auf den beiden Flügeln der Innenseite sehen wir 2 bekannte Geschichten aus der Bibel. Links die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten aus dem Neuen Testament und rechts die Rettung des Moseskindes aus dem Nil aus dem Alten Testament. Was haben nun die Lehrtafel und Prinzessin Antonia von Württemberg mit den Rosenkreuzern von damals und insbesondere mit Amorg, dem alten mystischen Orden vom Rosenkreuz der heutigen Zeit, miteinander zu tun? Die Gemeinschaft der Brüder rund um die fiktive Gestalt des Christian Rosenkreuz wurde sehr bald nach der Veröffentlichung der Fama Fraternitatis die Bezeichnung Rosenkreuzer gegeben. Die Bewegung selbst gab es schon lange, aber eben nicht unter dem Namen Rosenkreuzer. Von einer Organisation, wie es sie heute weltweit, zum Beispiel mit Amorg, die Rosenkreuzer gibt, die ihren Mitgliedern unter anderem ein ausgefeiltes schriftliches Lehrsystem für das Heimstudium bietet, war man also noch weit entfernt. Da wird man für die Einschätzung darüber, ob Prinzessin Antonia eine Rosenkreuzerin war oder eine dem rosenkreuzerischen Gedankengut nahestehende Persönlichkeit, andere Indizien als eine offizielle Mitgliedschaft zugrunde legen müssen. Es sind zunächst die im wahrsten Sinn augenscheinlichen Hinweise, nämlich die religiösen und spirituellen Lehrmodelle, die in der kabbalistischen Lehrtafel in einer bildhaften Komposition eindrucksvoll dargestellt werden. Die christliche Kabbala, die Bibel mit Altem und Neuem Testament, Jesus als zentrale Figur, die hebräischen Buchstaben, die Gematria, also versteckte Bedeutungen von Zahlenwerten in Texten, Naturphilosophie und Tierkreiszeichen. Mit all diesen Themen und auch noch Medizin und Astrologie befassten sich die, die später Rosenkreuzer genannt wurden, schon immer. Das war damals auch nicht ungewöhnlich, denn Religion, Mystik, Medizin und Naturwissenschaft waren im 17. Jahrhundert noch nicht getrennt. Weiteres Indiz, zwar weniger bildhaft, dafür aber für Rosenkreuzer von grundlegender Bedeutung, die zentrale Aufforderung: Erkenne dich selbst. Diese Aufforderung ist letztlich mit den essentiellen Fragen, die jeden Menschen irgendwann bewegen, verbunden. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Und wohin gehe ich? Und nicht zuletzt die Nähe der Prinzessin Antonia zu Johann Valentin André, einem der Verfasser der Fama Fraternitatis und der Folgeschriften. Aber nun fragen wir am besten die Prinzessin Antonia von Württemberg selbst. In einem fiktiven Gespräch lernen Sie sie nun etwas besser kennen. Verehrte Prinzessin Antonia von Württemberg,
Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Gespräch begrüßen.
Seien auch Sie gegrüßt. Ich bin noch etwas verwirrt und überwältigt, nach nunmehr fast 350 Jahren wieder vor meinem Lebenswerk der Lehrtafel zu stehen. Erfreut und auch verwundert bin ich zu sehen, dass sich mein Wunsch, den Menschen mit dieser Tafel ein Geschenk gemacht zu haben, das über so lange Zeit bewahrt und betrachtet wird und offensichtlich von so hohem Interesse ist. Diese Tafel ist gewissermaßen mein Vermächtnis.
Liebe Prinzessin, in der Tat ist das Interesse der Menschen, die sich für spirituelle Fragen interessieren, sehr groß. So gibt es mittlerweile auch mehrere sehr gute Bücher zur kabbalistischen Lehrtafel. Kluge und weise Köpfe haben sich in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart mit diesem gewaltigen Bilderwerk beschäftigt. Sie würden auch staunen, wie wir in unserem Orden sehr häufig Exkursionen zu Ihrer Tafel unternehmen und darüber studieren, uns mit den unterschiedlichen Lehrmodellen und der komplexen Gesamtdarstellung befassen. Den Schwerpunkt unseres Gesprächs heute wollen wir aber nicht auf die Bedeutung und Interpretation der Lehrtafel an sich legen. Vielmehr interessiert uns zum einen Ihr Verhältnis zu den damaligen Rosenkreuzern und speziell zu Johann Valentin André und vor allem, was Sie, verehrte Prinzessin Antonia, zur Schaffung und Stiftung dieses Werkes inspiriert hat. Dürfen wir Ihnen dazu also persönliche Fragen stellen?
Ja, das dürfen Sie.
Hätten Sie sich damals unter Berücksichtigung der Verhältnisse zu Ihrer Zeit im 17. Jahrhundert selbst als Rosenkreuzerin bezeichnet?
Nein, das hätte ich nicht. Selbst unter Anbetracht der Tatsache, dass es zu meiner Zeit noch keine Trennung von Religion, Kabbala, Mystik, Hermetik und Alchemie und damaligen Naturwissenschaften gab, und alle diese Elemente oder Hinweise darauf auch in der kabbalistischen Lehrtafel enthalten sind. Und dazu stehe ich. Wie Sie gerade ausgeführt haben, gab es die Bezeichnung Rosenkreuzer bis zur Veröffentlichung der Pharma, der Confessio und der Kümmischen Hochzeit noch gar nicht. Was es allerdings schon lange gab, waren Alchemisten, die behaupteten, aus niederen Metallen Gold machen zu können. Und die hatten zu meiner Zeit ihre Hochzeit. Sie haben die wahre Botschaft der Alchemie durch ihren Fokus auf das Materielle nicht erkannt und waren nicht nur in meinen Augen unseriöse Schwindler. Ich darf Ihnen dazu eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Meine beiden jüngeren Brüder Eberhard und Friedrich waren als Knaben von diesen Alchemisten fasziniert. So erkundeten sie mit Neugier, Begeisterung und auch Grusel die Räume vom Ludwigsburger Residenzschloss. Denn hier hatten diverse Alchemisten, die unser Großvater und auch unser Vater für das Herstellen von Gold angestellt hatten, ihr Unwesen getrieben und ihr späteres Unglück durch kläglichen Misserfolg besiegelt. Sie wurden enthauptet. Da also zu meiner Zeit die Bezeichnung Rosenkreuzer mit diesem, ich würde mal sagen, Makel der Scharlatanerie des Goldmachens belegt war, hätte ich mich selbst nie als Rosenkreuzerin bezeichnet.
Was denken Sie, war das auch der Grund, warum sich Johann Valentin André später von den Rosenkreuzern und insbesondere von der chemischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz distanziert hat?
Ja, das war einer der Gründe. Es war ihm zuwider, dass die eigentliche Botschaft der Pharma und insbesondere auch die der kümmischen Hochzeit auf das materielle Goldmachen reduziert wurde und so eine Euphorie auslöste. Außerdem suchte man verbissen und letztlich erfolglos nach dieser Bruderschaft, die es ja zumindest unter diesem Namen gar nicht gab. Das Goldmachen bezieht sich aus meiner Sicht nicht auf das materielle Gold, sondern auf die Transformation, die Vergoldung der Persönlichkeit, so wie ich es in der Lehrtafel dargestellt habe.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte gründeten sich immer mehr Organisationen mit dem Namen Rosenkreuzer, sodass sich die Bezeichnung mit der Zeit etablierte. Charakter und Zielsetzung der Bewegungen waren allerdings nicht einheitlich. Welche Gründe gab es denn für André, noch, sich von den Schriften als Autor zu distanzieren?
Ihm war die Konzentration auf ihn als Urheber der Schriften zuwider. Außerdem befanden wir uns mitten in der Zeit der Religionskriege und dem sich daraus entwickelnden Dreißigjährigen Krieg. André war protestantischer Pfarrer. Die Katholiken hatten unser protestantisches Württemberg überwältigt, protestantische Kirchen geplündert und protestantische Pfarrer verfolgt. Johann Valentin André hatte alles verloren. Er hatte aber eine große Familie zu versorgen und war daher dringend auf die Stelle als Hofpfarrer angewiesen, die er später nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges bei meinem Bruder Eberhard III. Bekam.
André hat sich also nur von dieser Euphorie um das materielle Goldmachen und die krampfhafte Suche nach dem Aufspüren leibhaftiger Rosenkreuzer distanziert.
Ja, das kann man so sagen.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass er sich von der eigentlichen Botschaft der Schriften, insbesondere von der Pharma, also nicht distanziert hatte?
Ja, so sehe ich das. Und so habe ich das auch erfahren. Allein der Satz unter der Pharma selbst bezeugt dies. Aus Gott werden wir geboren, in Jesus sterben wir, durch den Heiligen Geist werden wir wieder lebendig. Dieser Satz wirkt im Grunde wie das hebräische Taf, als Stempel, Siegel, Vollendung. Es ist im Grunde nicht nur zutiefst christlich, sondern eben auch rosenkreuzerisch. Andrés Leben und Wirken spiegelte diese Haltung, meine übrigens auch.
Wir haben uns jetzt sehr auf Johann Valentin André konzentriert. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, soll Sie nicht verwundern. Liebe Prinzessin Antonia, wollen Sie uns kurz schildern, in welcher Beziehung Sie zu ihm standen?
André war mein Lehrer und Berater. Er hat maßgeblich zur Entstehung der Lehrtafel beigetragen und er stand mir sehr nahe. André war also nicht nur mein Lehrer und mein Berater, er war auch so etwas wie mein Seelenfreund. Wir kommen am besten später noch einmal darauf zu sprechen.
Sehr geehrte Prinzessin Antonia, uns interessiert, warum und wie dieses beeindruckende Werk, die kabbalistische Lehrtafel, entstanden ist. Gab es in Ihrem Leben ein spezielles Ereignis, das Sie dazu inspiriert hat? Und welchen Anteil hatte Johann Valentin André und vor allem, welchen hatten Sie an der Entstehung?
Liebe Annette, das sind mehrere interessante Fragen zugleich, die tatsächlich zusammengehören. Johann Valentin André wurde 1639 von meinem Bruder Eberhard III. Als Hofprediger in Stuttgart angestellt. Für André war es wichtig, dass auch Mädchen und Frauen unterrichtet wurden, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Er war mein Lehrer unter anderem für Hebräisch und pflegte auch einen vertrauten Umgang mit meinen Schwestern Sibylle und Anna Johanna.
Das klingt ja nicht nach Arbeit, sondern auch nach sehr viel Spaß.
Wir Schwestern hatten insofern Glück, als sowohl unser Vater und später auch mein Bruder Eberhard III. Als Familienoberhaupt viel Wert auf unsere Ausbildung gelegt hatte. Wir durften also mehr lernen als nur sticken, malen, musizieren und nette Gespräche führen, wobei ich diese Tätigkeiten, insbesondere das Musizieren, nicht herabwürdigen will. Im Gegenteil, meine Schwester Sibylla war sehr musikalisch. Und meine andere Schwester Anna Johanna teilte mit mir die Liebe zur Mathematik. Aber wir studierten auch Latein, Astrologie und ich später dann Hebräisch und die Kabbala. Was wenige wissen, ich bin André schon als kleines Mädchen mit 13 Jahren begegnet und war von Anfang an fasziniert von ihm. Wir hatten also schon früh eine spezielle Verbindung zueinander. Und er ist in gewisser Weise auch verantwortlich für die Art der Darstellung in der Lehrtafel. Ich erinnere mich besonders lebhaft an eine Fabel von André über die Wahrheit, die mir meine Tante Anna vorgelesen hatte.
Ah, Sie spielen auf die Parabel über die Wahrheit an. Wenn ich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz zusammenfassen darf: Die Wahrheit ist eine Göttin und geht nackt umher und erinnert alle, denen sie begegnet, an deren Irrtümer und an deren Hässlichkeit. Und sie wird sehr übel aufgenommen und oft beschimpft und geschlagen. Die Menschen wollen nicht an ihre Fehler und an ihre Hässlichkeit erinnert werden und sehen es nicht als Ansporn zur Wandlung. Mit Striemen und Wunden trifft sie einen alten Freund, Aesop. Als er sie sieht, sagt er, wenn du so weitermachst, wirst du bald von den Menschen umgebracht, und gibt ihr den Rat, Bilder, Märchen und Fabeln für die Vermittlung ihrer Wahrheit zu nutzen.
Annette, das berührt mich gerade sehr. Die Parabel hat mich als Kind tief beeindruckt, traf sie doch den Kern meines inneren Wesens, der Wahrheit zugetan. Sie gehört zu den Ereignissen in meinem Leben, die wie Trittsteine zur Idee und Entstehung der Lehrtafel beigetragen haben. Ich nenne das Trittsteine, weil es kein initiatorisches einzelnes Ereignis gab, das zum Vorhaben der Lehrtafel geführt hat. Es gab eher verschiedene Erlebnisse oder auch Stationen in meinem Leben, die ich als Trittsteine bezeichne. Dass Erlebnisse zu Trittsteinen geworden sind, sieht man erst in der Nachschau. Liebe Annette, diese Parabel über die Wahrheit ist im Grunde ein Schlüssel zum richtigen Verständnis der gesamten Mystik. Die bedeutenden Inhalte können nur in einem Gewand in allegorischen Darstellungen daherkommen. Und letztlich ist auch die Pharma so zu verstehen. Und auch mit der kabbalistischen Lehrtafel haben wir es so gemacht. Hier hat jedes einzelne Element eine sinnbildhafte Bedeutung.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sprechen von Trittsteinen. Welche Trittsteine gab es denn noch auf dem Weg zur Entstehung der Lehrtafel?
Lassen Sie mich einen Moment überlegen. Da war so einiges. Vielleicht konzentriere ich mich auf drei Trittsteine. Da ist als erster Trittstein der Garten meiner Großmutter Sibylla im Schloss in Leonberg, den ich schon als kleines Kind sehr liebte. Er war nicht nur schön und voller unterschiedlicher Pflanzen, Bäume, Sträucher, Blumen, insbesondere auch Heilpflanzen, er barg das Geheimnis einer Vollkommenheit, die mich faszinierte. Durch die vielen Kriege und Plünderungen wurde er leider zerstört. So einen Garten hätte ich selbst gerne gehabt. Später fehlte das Geld, um einen solchen Garten anzulegen. Der Garten ist für mich auch der Sehnsuchtsort des Paradiesgartens aus der Bibel. Und das ist der Grund, warum die Symbolik des Gartens eine so zentrale Bedeutung in der Lehrtafel erfährt.
Der Garten und auch seine runde Form mit der Betonung der Mitte sind in der Tat sehr auffällig. Insbesondere auch die Vielfalt der Pflanzen und dass die Menschen Teil in diesem Garten sind und verwachsen sind.
Ja, jedes Bildelement wurde ganz bewusst gesetzt. Die Tiere, die 12 Stammväter im vorderen Gartenteil, auch die Edelsteine und die Tierkreiszeichen. Im Grunde sind das alles Sinnbilder, über deren Bedeutung und deren sorgfältige Platzierung in der Lehrtafel man sehr lange sprechen könnte. Aber die Entschlüsselung aller dieser Bilder und Symbole möchte ich gerne jedem Betrachter selbst überlassen. Aber ich möchte betonen, dass Emblematik als spezielle Art der Symbolik ein zweiter Trittstein für die Entstehung der Lehrtafel ist. Wie bereits gesagt, hatte ich mich schon immer mit der sinnbildlichen Darstellung religiöser, mythologischer und ähnlicher Inhalte beschäftigt. Dazu gehörten neben Gemälden, Wappen, Statuen auch das sogenannte barocke Knorpelwerk, das Sie in der Kurzbeschreibung der Lehrtafel erwähnt haben. Mir fällt so viel aus meinem Leben ein, das zur Entstehung der Lehrtafel führte. Das Lernen der lateinischen und hebräischen Sprache, das Studium der Kabbala, der Zusammenhang zwischen Zahlen und althebräischen Buchstaben, die Gematria, und nicht zuletzt das Studium der Bibel, Gebet und Meditation. Die Lehrtafel ist wahrhaftig ein Sinnbild meines Lebens, meiner spirituellen Suche und zugleich eine Art Kompendium, ein Wegweiser für die Nachwelt.
Vielen Dank. Eine sehr persönliche Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Wie haben Sie denn Ihre Ehelosigkeit erlebt? Für die damalige Zeit war das ja eher ungewöhnlich.
Ja, das war tatsächlich eher ungewöhnlich. Zu meiner Zeit war es vorgesehen, dass Prinzessinnen mit den männlichen Nachkommen umliegender oder auch weit entfernter Herzog- und Königshäuser zur Heirat vermittelt wurden, um politische und finanzielle Allianzen zu festigen. Nun, letztlich war es mit den Prinzen kaum anders. Aufgrund des Dreißigjährigen Krieges, den Religionsfehden unter den einzelnen Fürsten und Herzoghäusern und dem Wüten der Pest gab es einfach zu wenig passende Männer, mit denen man mich hätte verheiraten können. Als ich jung war, habe ich darunter gelitten. Aber letztlich war das gut für mich, denn so konnte ich mich vollkommen auf meine Bildung, die spirituelle Entwicklung und die geistigen Lehren konzentrieren, was bei einer Verheiratung, der gebotenen Unterwerfung unter einen Ehemann und vielen Kindern, die ich vermutlich geboren hätte, sicherlich kaum möglich gewesen wäre. Nach den Kriegen war ich aufgrund der persönlichen finanziellen Situation auch keine gute Partie. Als meine Tante Anna mir als Kind von der prachtvollen Hochzeit meiner Eltern Barbara Sophie und Johann Friedrich erzählte, stellte ich mir vor, dass meine eigene Hochzeit noch viel prachtvoller sein würde. An der Spitze des Hochzeitszuges, gefolgt von einem langen Brautzug mit meinen Schwestern und allen weiblichen Verwandten und Freundinnen, würde ich meinem Bräutigam entgegenschreiten. Mein Kindheitstraum hat sich zumindest so nicht erfüllt. Die Wege des Herrn sind manchmal unverständlich, machen aber im nachträglichen Blick Sinn, zumindest bei mir. Und hier zeigt sich ein dritter Trittstein, der sich so deutlich wie kaum ein anderer in der Lehrtafel manifestierte. Mein prachtvoller Hochzeitszug wurde auf den Außenflügeln der Lehrtafel verewigt. Meine spirituelle Vermählung mit Jesus Christus, bildlich dargestellt als Hochzeit der Sulamit oder vielleicht auch die kömische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, wer weiß.
Und auch Ihr Wunsch, dass Ihnen nahestehende Frauen aus Ihrem Umfeld folgen, wurde erfüllt. Denn wir wissen, dass fast alle weiblichen Figuren Züge und auch Symbole realer Personen, zum Beispiel die ihrer Schwester Anna Johanna und Sibylla, tragen. Prinzessin Antonia, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Da liegt mir noch ein Thema im wahrsten Sinne am Herzen. Oft werden Sie in der Literatur nur als Stifterin der Lehrtafel genannt. Was sagen Sie dazu?
Das ist eine Frage von einer gewissen Brisanz. Als Stifterin bin ich auf die Finanzierung und vielleicht auf einen gewissen Einfluss auf den Zweck der Stiftung reduziert. Vom finanziellen Standpunkt aus gesehen war ich mittellos und hatte selbst gar kein Geld, dieses umfassende Werk zu finanzieren. Das hat mein Bruder mit einem Trick gemacht. Ich hatte mich bei der Suche nach einem Maler, der das Konzept der Lehrtafel umsetzen sollte, für Johann Friedrich Gruber als Maler entschieden. Mein Bruder Eberhard, der Dritte, hat Gruber als Lehrer für meine Schwestern und mich angestellt und bezahlt. Auf diese Weise konnte das Werk realisiert werden. Stiftungszweck und mein sehnlicher Wunsch war, den Menschen eine Art Lerntafel, ja, denn das ist ja auch eine Lerntafel, zu hinterlassen, um ihnen den christlichen Glauben mit Hilfe von Symbolen aus der jüdischen Mystik Kabbala zu veranschaulichen und zu erklären.
Bekannt ist, dass neben Ihnen mehrere Theologen und Wissenschaftler an der Planung der Lehrtafel beteiligt waren.
Ja, die Lehrtafel war im Grunde ein Gemeinschaftswerk meiner Lehrer, Berater und Freunde und mir, welches dann durch den Maler Johann Friedrich Gruber realisiert wurde. Ich darf die Herren kurz aufzählen. Johann Valentin André, Lehrer für Hebräisch und Aramäisch, Johann Laurentius Schmidlin, klassische Sprachen, griechische und römische Antike, Balthasar Reit, Magister und evangelischer Theologe in Tübingen, Professor für das Alte Testament, Johann Jakob Heinlein, Mathematiker, Johann Steutner, großer Kenner der Kabbala und ein sehr wichtiger Ratgeber, Philipp Jakob Spener, Begründer des Pietismus, Johann Ebermeier, Stadtpfarrer von Zabelstein, sehr kundig in Emblematik. Alle Herren hatten ihre eigenen Berufe und Familien und deckten jeweils Teilaspekte der Lehrtafel ab. Dass mein Beitrag mehr, ja sogar wesentlich war, ist unter anderem an den vielen sehr persönlichen Elementen wie Brautzug und Hochzeit, den Gesichtern sowohl der weiblichen als auch männlichen Figuren, die zum großen Teil erkennbar aus meinem Umfeld stammen, zu erkennen. Es hat erkennbar auch jeder der männlichen Berater auf der Lehrtafel einen angemessenen Platz bekommen. Dies nun zu beschreiben, würde den Rahmen unseres Gesprächs sprengen.
Ich behaupte, Prinzessin Antonia von Württemberg, Sie waren viel mehr als eine Stifterin. Sie waren das Zentrum und das Bindeglied dieser Gemeinschaft bei der Entstehung dieses einzigartigen Bildwerks. Dafür spricht auch, dass Sie selbst an zwei wichtigen Stellen zu sehen sind, als Braut auf der linken Außentafel und im Hauptbild vor dem Eingang des Paradiesgartens mit einem brennenden Herzen in der Hand. Dieses Bild und die Tatsache, dass Ihr Herz hinter der Tafel beerdigt wurde, empfinde ich als besonders berührend.
Ich habe mich mit ganzem Herzen in meinem Leben der Liebe zu Jesus Christus gewidmet. Wie sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Möchten Sie unseren Hörern, den Menschen in dieser Zeit, etwas sagen, etwas mit auf den Weg geben?
Gerne. Bildung ist alles, und zwar nicht nur die intellektuelle, sondern insbesondere die Herzensbildung. Verlasst den Pfad der Wahrheit nicht, folgt der Stimme eures Herzens.
Nun bleibt noch die Beantwortung der Frage offen. Stand Prinzessin Antonia den Rosenkreuzern oder dem Gedankengut nahe?
Die Einschätzung möchte ich lieber anderen überlassen. Liebe Annette, wie wäre es, wenn Sie an dieser Stelle ein paar der Grundsätze und Regeln von Amok, die Rosenkreuzer, nennen würden? Das könnte sicherlich bei der Einschätzung helfen. Ich selbst möchte mich an dieser Stelle verabschieden und mich sehr für dieses Gespräch bedanken.
Auch ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Und liebe Hörer und Hörerinnen, gerne nehme ich die Anregung von Prinzessin Antonia auf und nenne einige der Regeln und Grundsätze von Amok, die Rosenkreuzer. Der Rosenkreuzer liebt Gott über alles. Der Rosenkreuzer liebt die Gerechtigkeit. Der Rosenkreuzer liebt die Wahrheit. Der Rosenkreuzer glaubt, was er weiß. Des Rosenkreuzers Hoffnung ist stark. Der Rosenkreuzer ist durch Leiden stark geworden. Widme deine Zeit deiner geistigen Entwicklung. Sei gelassen, demütig, tätig und verschwiegen. Lerne den Ursprung der in dir enthaltenen Metalle kennen. Hüte dich vor Quacksalbern und Lügnern. Lebe in ständiger Verehrung des höchsten Gutes. Lerne zunächst die Theorie, bevor du die Praxis versuchst. Übe Mildtätigkeit gegen alle Wesen. Lies die alten Bücher der Weisheit. Versuche, deren verborgenen Sinn zu verstehen. Und nun, liebe Hörer und Hörerinnen, möchten wir es Ihrem Urteil überlassen, ob Prinzessin Antonia von Württemberg eine dem Gedankengut der Rosenkreuzer nahestehende Person war oder sogar eine Schlüsselfigur.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie einen Eindruck von Prinzessin Antonia von Württemberg bekommen haben. Und vielleicht machen Sie irgendwann einmal einen Ausflug nach Bad Teinach in die Dreifaltigkeitskirche und lassen sich von der kabbalistischen Lehrtafel berühren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Besuchen Sie uns auf YouTube unter Amorg die Rosenkreuzer oder in den Social Media. Schreiben Sie uns an info@amorg.de.